Helmut Wagner, Gerlachs Haus, ein Hunsrückhof und seine Geschichte. Erschienen im Rhein-Mosel-Verlag 1996. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen, blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab. Friedrich Hölderlin. Heimkehr. In Bingerbrück, wo die Nahe in den Rhein mündet und dieser seine nordwestliche Fließrichtung wieder einnimmt, um sich durch das enge Tal des Schiefergebirges hindurchzuzwängen, steige ich aus dem Zug. Wie so oft, wenn ich aus der Fremde kam, um meine Eltern auf dem Hunsrück zu besuchen. Es ist der erste Weihnachtstag. Anschluss habe ich erst in 2 Stunden. So trete ich in die Gaststube der Bahnhofswirtschaft. Es riecht nach abgestandenem Bier, Zigarettenrauch und geöltem Parkett. In einer Ecke des Raums steht auf einem weißen gedeckten Tisch eine Lametta behangene Fichte und versucht, weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Doch sie ist nicht mehr frisch, beginnt schon zu nadeln. Sie ist zu früh abgehauen worden, hat zu lange im Hof des Christbaumhändlers herumgelegen und auf Weihnachten gewartet. Der Kaffee ist lauwarm und bitter, mit Ersatzstoff gedunkelt. Reisen sind heute hier nicht anzutreffen. Ein Eisenbahner trinkt nach beendeter Dienstzeit ein Bier, bevor er nach Hause fährt. 2 Stunden später kann ich in den Schienenbus einsteigen, der mich hupend und rumpelnd zunächst ein Stück an der Nahe entlang, dann durch das Goldenbachtal über Stromberg und Rheinböllen nach Ellern bringt. Wenn der Zug kurz nach Rheinböllen den Wald verlässt, sieht man das Dorf in der Mulde liegen. Um die behäbige, weiß getünchte Kirche scharen sich die mit blauem Schiefer gedeckten Häuser und um das Dorf herum, auf den Bitzen, stehen kahl die Obstbäume. Die Felder auf den sanft langgezogenen Abhängen sind jetzt von Schnee überstäubt. Im Sommer sehen sie aus wie nebeneinander gelegte Stoffbahnen. Ockerfarben bis rotbraun die frisch gepflügten, von leuchtendem Gelb die Rapsfelder und in verschiedenen Grüntönen die Kartoffel-, Rüben- und Getreideäcker. Der älteste Teil des Dorfes liegt in der Mulde, durch die der Ellerbach fließt. Ein Haufendorf. Später wurde an dem Weg, der vom Tiergarten herab aus dem Sohnwald kommt, das Dorf erweitert. Hier war kein wertvolles Ackerland, sondern nur die Viehdrift und etwas weiter oben die Heide. Den neuen Teil nannten sie das Hinterdorf, obwohl es eigentlich seiner Lage wegen das Oberdorf hätte heißen müssen. Vielleicht wollten die Alteingesessenen verhindern, dass durch die Namensgebung Oberdorf den Neusiedlern der Anschein einer wie auch immer gearteten Überlegenheit zukäme. An der Grenze zwischen dem alten und dem neuen Ortsteil steht unser Haus, Gerlachs Haus. Auf dem Bahnhof, der nun keiner mehr ist, nur eine Haltestelle für die 2-mal am Tag verkehrenden Schienenbusse, erwartet mich mein Vater. Leicht gebeugt steht er da, auf dem Kopf die Schirmmütze, einige Strohhalme auf der dicken Strickjacke, denn auch an den Feiertagen führt sein Weg immer wieder durch Stall und Scheune.
»Geht's dir gut?«
»Na, komm nur mal.« Wir gehen die Dorfstraße hinunter. Im Hausflur kommt uns die Mutter entgegen, müde, weil sie es sich nicht hat nehmen lassen, zu meinem Empfang das ganze Haus von oben nach unten durchzuputzen.
Wir setzen uns an den Küchentisch und sie warten darauf, dass ich berichte.
»Möchtest du eine Tasse Kakao trinken? Ich habe Kakao gekocht. Den hast du doch immer gern getrunken. Schmier dir ein Butterbrot dazu.« Wir essen jetzt nichts mehr. Alte Leute sollen abends nicht so spät essen. Das macht einen unruhigen Schlaf. Nachdem ich etwas gegessen habe, gehen wir in die Stube. Sie ist gemütlich warm, aber es gibt keinen Weihnachtsbaum. Wozu? So viele Menschen müssen darauf verzichten. Und jetzt stehen die Weihnachtsbäume auf den Straßen und Plätzen schon einige Wochen vor dem Fest, sagt die Mutter, der es nie schwer fiel, sich über hohl gewordene Traditionen hinwegzusetzen. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass sie müde ist. Denn früher war ihr der Weihnachtsbaum immer sehr wichtig. Ebenmäßig sollte er gewachsen sein und vom Boden bis an die Zimmerdecke ragen. Liebevoll wurde er geschmückt mit bunten Kugeln, darunter einige sehr alte, die sie, wie sie jedes Jahr erzählte, als Kind beim Lumpenhändler eingetauscht hatte. Heute haben sie etwas Interessantes für mich. In der Innenschublade des alten Vertikos haben sie ein vergilbtes, handgeschriebenes Dokument gefunden, das den Alimentenvertrag zwischen meinen Urgroßeltern und den alten Gerlachs beurkundet. Das musst du aufheben,
aus der Aufzählung der Gegenstände kann man erahnen, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Jetzt verändert sich alles so schnell. Spät steige ich in mein Zimmer hinauf, das noch immer das Zimmer meiner Kindheit ist. Von der oft schon übertünchten, unebenen Lehmfüllung zwischen den Deckenbalken ist an einigen Stellen die Kalkschicht abgeblättert, und es sind Muster und Figuren entstanden, die ich schon als Kind, wenn ich krankheitshalber das Bett hüten musste, zu deuten versuchte. Dort konnte man ein bärtiges Männergesicht erkennen. Daneben war ein Hundekopf, der aus einem Busch herausschaute. Jene dunkle Stelle hatte die Umrisse eines Pferdes, und dahinter ließ sich ein Totenkopf erahnen. Je nach Lichteinfall im Laufe des Tages wechselten die Figuren ihren Ausdruck oder waren nicht mehr als das zu erkennen, wofür man sie zuerst gehalten hatte. An der gegenüberliegenden Wand steht das Bett meines älteren Bruders, und über den Fußenden der Betten hängen noch dieselben Bilder wie in unserer Kindheit. Farbdrucke von Gemälden mit Reißbrettstiften auf die Tapete geheftet. Die Ecken sind umgeknickt, der Rand ist an einigen Stellen eingerissen. Dasjenige über dem Bett meines Bruders stellt den Rheinfall bei Schaffhausen dar, dasjenige über meinem Bett den Staubachfall im Lauterbrunner Tal. Beide sind in kräftigen Farben gemalt. Auf dem Staubachbild stehen unten im Tal winzig kleine Menschen und bestaunen das Naturwunder. Wenn man lange nicht hinschaut, glaubt man, das Wasser rauschen zu hören. Man gerät in den Strudel und stürzt mit in die Tiefe. Meine Mutter hat die beiden Farbdrucke einmal gekauft. Warum gerade diese? War es das entfesselte Element Wasser, das sie faszinierte? Heute werden sie mir zum Sinnbild des Lebens überhaupt, das Generation um Generation in die Tiefe reißt und immer weiter